Weltfunk.
Einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zur Weltfunksendung. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm e.V. Am Mikrofon heute für euch Bernd During, Sonja Putz und Paolo Percoco. Free FM. Nun haben wir im Weltfunk schon mehrere Sendungen zu Tibet gemacht. Alle mit ziemlich speziellen Themen wie Umwelt, Panchenlama, Widerstand oder deutsche Tibet-Politik. Es ist, meinen wir, an der Zeit, einmal Hintergründe und Zusammenhänge zu betrachten und euch Informationen zu Land und Leuten zu geben, die in den Themensendungen so keinen Platz haben. Sprechen wir also heute von Tibet, von Land und Leuten und von gestern und heute.
Weltfunk.
Tibet, auf Tibetisch Botjul, grenzt im Süden an Indien, Sikkim, Bhutan und Nepal. In seiner gewaltigen Landmasse von 2,2 Millionen Quadratkilometer hätten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und die kleineren Staaten Mitteleuropas alle miteinander Platz. Das Land ist ein riesiges Hochplateau von durchschnittlich 4000 Metern Höhe, also gleich hoch wie die höchsten Gipfel der Westalpen in Europa. Außer im Osten ist dieses Hochplateau von Gebirgen eingeschlossen, die nochmals 3000 bis 4000 Meter höher sind. Auf dem Gebiet Tibets entspringen die großen Ströme Süd- und Ostasiens, so Brahmaputra, Indus und Ganges in West-Tibet, Salwin und Mekong in der Provinz Amdo und aus dem ehemaligen tibetisch-chinesischen Grenzgebiet kommen der Gelbe Fluss und der Yangtze-Kiang. Im Nordosten Tibets, eingeschlossen von den dortigen Grenzgebirgen, liegt eine fast unbewohnte und abflusslose Hochebene mit zahlreichen Salzseen, mit Trocken- und Kältewüsten. Im Süden schließt sich das Tal des Brahmaputra an, dort Tsangpo genannt, mit den wichtigsten Städten, mit Lhasa, der Hauptstadt Tibets, sowie mit Shigatse und Gyantse. Es ist das Kernland der tibetischen Zentralprovinz Yuzhang. Den Osten Tibets bilden die wald- und grasreichen Provinzen Amdos und Kham.
Lhasa, auf 3700 Meter Höhe, ist nach La Paz in Bolivien die zweithöchst gelegene Hauptstadt der Welt. Durch die Lage im Tal und durch die südliche Position nahe beim 28. Breitengrad hat Lhasa eine Durchschnittstemperatur von fast 10 Grad. Zum Vergleich, die mittlere Jahrestemperatur Münchens, etwa 20 Breitengrade nördlicher gelegen, jedoch nur auf 519 Metern hoch, beträgt 7,5 Grad. Im Südosten Tibets sind die Berge des Himalaya nicht so hoch wie im Zentralteil. Der Monsunregen reicht dort über die Gebirgskette. Die Hauptstadt Lhasa erhält davon noch genug für einen Jahresdurchschnitt von 400 mm. Tibet ist also nicht nur das Land der trockenen, weiten Hochflächen mit einem unwirtlichen und rauen Klima, es ist auch ein Land mit Reisfeldern, Bananenstauden und Bergwäldern, die bis in Höhen von 4600 Metern hinaufwachsen. Bis jetzt haben wir von dem Land Tibet gesprochen, wie es vor dem Einmarsch der chinesischen Armee im Jahre 1950 bestand. Wie sich die Größe des Landes verändert hat, hören wir gleich.
Free FM. Auf dem Gebiet Tibets bis zur Besetzung durch China im Jahre 1950 lebten etwa 6 Millionen Tibeter. Sie bezeichnen sich selbst als Bodpa, in etwa Leute aus Botjul, und sprechen Tibetisch, das zur großen sino-tibetischen Sprachfamilie gehört. Tibetisch hat ein eigenes und man kann sagen ein sehr kompliziertes Alphabet. das im 18. Jahrhundert aus nordindischen Schriften abgeleitet wurde, wobei die Aussprache oftmals nicht dem Geschriebenen entspricht. Bis 1950 gab es drei verschiedene Formen des Tibetischen: die in den Klöstern verwendete Liturgiesprache, die höfische Sprache und die Umgangssprache mit zahlreichen Dialekten. Deren gesprochene Varianten werden untereinander nicht immer verstanden. Die geschriebene Form ist allen gemeinsam. Seit 1960 ist die tibetische Sprache im Umbruch. Sprachwissenschaftler entwickelten ein Neutibetisch auf Basis des Lhasa-Dialekts, bei dem, nach Wikipedia, sich Schreibung und Aussprache decken und das um Begriffe moderner Naturwissenschaften und Technik erweitert wurde. Geregelt wird das in den Vorschriften des autonomen Gebietes Tibet über die Lehre, den Gebrauch und die Entwicklung der tibetischen Sprache und Schrift.
Zurück zum Land und seinen Menschen. 1965 wurden die Grenzen Tibets von den Chinesen neu geordnet. Die tibetische Zentralprovinz Yizhang und der Westteil von Kham wurden größtenteils in Autonome Region Tibet innerhalb der Volksrepublik China umbenannt. Die Regionen im Osten, Amdo, von dort stammt übrigens der Dalai Lama, und Ostkham, mithin etwa die Hälfte des einstigen Gebiets mit 2,9 Millionen Menschen, gingen in der neuen chinesischen Provinz Qinghai auf oder wurden den schon bestehenden chinesischen Provinzen Sichuan, Yunnan und Gansu zugeschlagen. 1,2 Millionen Tibeter kamen nach dem Einmarsch der Chinesen gewaltsam um. In Rest-Tibet, also in der schon erwähnten sogenannten autonomen Region Tibet, leben auf ungefähr 1,2 Millionen Quadratkilometer etwa 1,9 Millionen tibetische Einwohner. Dazu siedelten sich zwischen 1980 und 1995 rund 7,5 Millionen Chinesen dort an. Die Tibeter wurden zur Minderheit in ihrem eigenen Land. Wenn sie auch nur die Spur einer beruflichen Chance und Entwicklungsmöglichkeit haben wollen, müssen sie die chinesische Sprache beherrschen, obwohl auf dem Papier Tibetisch neben dem Chinesischen als zweite Amtssprache zugelassen ist. Lhasa, die Hauptstadt Tibets, beziehungsweise jetzt der autonomen Region Tibet, wurde komplett umgestaltet und ist jetzt eine Millionenstadt nach chinesischem Muster. Dabei ging man mit der gleichen Rücksichtslosigkeit gegenüber der Bevölkerung vor wie im übrigen China. Nur, die Tibeter wurden nicht gefragt und sie haben auch den wenigsten Nutzen von den Veränderungen. Auch die Orte des tibetischen Selbstverständnisses haben gelitten. Der Potala-Palast, früher Wohnsitz des Dalai Lama, ist heute Touristenattraktion und für Einheimische nicht immer zugänglich. Der Yokang-Tempel ist ebenfalls ein touristischer Ort geworden. Religiöser Betrieb ist noch möglich und so sieht man zwischen Polizisten, Militärs und Zivilisten auch noch Tibeter, die auf traditionelle Weise den Tempelbezirk umrunden, indem sie den Weg mit ihrer Körperlänge ausmessen. Die Ein-Kind-Politik Chinas, von der nationale Minderheiten auf dem Papier ausdrücklich ausgenommen sind, wurde in Tibet dennoch meistens durchgesetzt, und zwar mit äußerster Härte. Durch zwangsweise vorgenommene Abtreibungen und durch zwangsweise vorgenommene Sterilisationen.
Weltfunk.
Wissenschaftler nehmen an, dass bereits vor 3000 Jahren Nomadenstämme mit ihren Herden über das Hochland zogen und dass sich spätestens zu Beginn unserer Zeitrechnung neben den Nomaden auch sesshafte Bauern im Tal des Tsangpo niederließen. Sesshafte Bauern gibt es hauptsächlich in den Flusstälern. Deren Felder müssen oft künstlich bewässert werden. An den teilweise kilometerlangen Kanälen, durch die das Gletscherwasser an den Berghängen entlang nach unten auf die Felder geführt wird, haben oft Generationen gebaut. Die traditionellen Felder haben nicht mehr Fläche, als man an einem Tag bearbeiten kann. Überall in der Lebenswelt der Tibeter spielt der achtsame Umgang mit der Natur eine große Rolle. Das entspringt nicht nur gemachten Erfahrungen in einer durch Klima und Höhenlage überaus empfindlichen Umwelt, sondern hat auch religiöse Gründe. Schon in der vorbuddhistischen Naturreligion namens Bön war die Umwelt von Geistern bewohnt, die nicht gestört oder verärgert werden durften. Auch der nachfolgende Buddhismus verlangte Respekt vor allem Lebenden und Beschränkung auf das Nötige. Eine Methode, die Bevölkerung an die verfügbaren Ressourcen anzupassen, ist die Polyandrie. Dies ist eine früher in den Himalaya-Regionen, aber nicht nur dort, verbreitete Ehestrategie, bei der eine Frau mehrere Ehemänner hat. Meist waren es Brüder aus einer Familie, denen eine eventuelle Vaterschaft gemeinsam zugeschrieben wird. Die Polyandrie ist in Indien und China heute nicht mehr zugelassen.
Hauptanbauerzeugnis und auch Hauptnahrungsmittel der Tibeter ist die Gerste. Sie kommt während der kurzen Sommermonate zur Erntereife. Gemahlen oder geschrotet und mit Buttertee angeknetet, wird daraus der Gerstenbrei Zampa, die im Himalaya übliche Mahlzeit. In den Grasländern wird Viehhaltung betrieben. Die hochgelegenen Regionen Amdos, durchschnittlich 4500 Meter hoch, galten lange Zeit als die besten Weidegebiete Asiens. In den unwirtlichen Hochflächen dagegen lebten ursprünglich tibetische Nomaden, die mit ihren Schafen, Ziegen und Yaks wie schon vor 1000 Jahren auf der Suche nach Weideplätzen waren. Ihnen lieferten die Tiere alles, was zum Leben nötig war: Nahrung, Kleidung und Brennmaterial. Zwangskollektivierung, Beschränkung und Einzäunung von Weidegrund und der enorm gestiegene Fleischverbrauch seitens der zugewanderten chinesischen Bevölkerung gefährden das von den Tibetern in Jahrhunderten entwickelte System einer nachhaltigen Weidewirtschaft. Inzwischen wurden nahezu alle der ursprünglich nomadisierenden Viehzüchter von den chinesischen Behörden zwangsweise sesshaft gemacht. Die Nomaden, deren Leben von den Gegebenheiten der Natur bestimmt war, verloren ihre Tiere, ihre Existenzgrundlage und wurden nun in ländliche Plattenbausiedlungen gepfercht. Das alles, ohne den Menschen eine Möglichkeit aufzuweisen, wie sie künftig ihren Lebensunterhalt verdienen können. Sesshafte Menschen lassen sich nun einmal besser überwachen und leichter beeinflussen. Deshalb sind nomadisierende Völkerschaften den Herrschenden schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Das Argument der chinesischen Regierung, die Nomaden würden aus Umweltgründen sesshaft gemacht, ist schlicht eine Irreführung. Denn die Umweltbelastung geht nicht von den Nomaden aus, sondern von der übermäßigen Ansiedlung von Chinesen mit ganz anderen Lebens- und Essgewohnheiten.
Free FM. Wie die Vorgeschichte vieler Völker lebt auch die tibetische nur in Sagen und Legenden fort. So gelten die ersten 26 tibetischen Könige als mystische Existenzen. Die geschriebene Geschichte beginnt im 7. Jahrhundert mit dem bedeutenden König Songtsen Gampo aus der Yarlung-Dynastie. Er ist der Gründer eines tibetischen Reichs, das in Zentralasien eine Vormachtstellung einnahm und 763 sogar kurzfristig die chinesische Hauptstadt besetzt hielt. Der König von Nepal gab ihm seine Tochter Brikuti zur Frau und wenig später tat der Kaiser von China mit seiner Tochter Weng Cheng das Gleiche. Beide Frauen waren gläubige Anhängerinnen des Buddhismus und Songtsen Gampo ließ für jede einen Tempel bauen, wo sie ihre Buddha-Statue verehren konnten. Eines dieser Bauwerke ist der schon erwähnte berühmte Yokhang, das bedeutendste Heiligtum von Lhasa und ganz Tibet. Dort werden noch heute die Prinzessinnen verehrt. Brikuti aus Nepal als grüne Tara und Wengcheng aus China als weiße Tara. Tara bedeutet Retterin. In die Regierungszeit Songtsen Gampos fällt auch die Einführung der tibetischen Schrift, von der wir vorhin schon gehört haben. Der Buddhismus blieb nicht die Privatreligion der beiden königlichen Gemahlinnen, sondern wurde zur Staatsreligion. Im Jahr 787 wurde das erste Kloster gegründet. Dem klugen und weisen Padmasambhava, auch als Guru Rinpoche, der erhabene Lehrer bekannt, gelang es, sich gegen die ältere Naturreligion Bön durchzusetzen. Er bekämpfte den Glauben und deren Götter nicht, sondern nahm sie als Beschützer der Lehre in das buddhistische Pantheon auf. Padmasambhava gilt als der Begründer des tibetischen Buddhismus. Der letzte große König der Yarlung-Dynastie wurde 836 ermordet. Sein Nachfolger, einer der Verschwörer, verfolgte die Buddhisten auf grausame Weise und zerstörte ihre heiligen Stätten, bis er 842 selbst ermordet wurde. In der Folgezeit zerfiel das tibetische Reich in mehrere Fürstentümer.
Nachfahren der Yalung-Könige gründeten im Westen Tibets die Königreiche Guge und Purang und eroberten das heutige Ladakh. Unter ihrer Herrschaft erlebte der Buddhismus im 11. und 12. Jahrhundert eine zweite Blütezeit. In dieser Zeit lebte auch Milarepa, ein Yogi, Dichter, Mystiker und Heiliger. Als Anfang des 13. Jahrhunderts die mongolischen Reiterheere Chinggis Khans den asiatischen Raum eroberten und selbst nach Europa vordrangen, erreichte Sakya Pandit, der Großabt des Klosters Sakya, einen Verhandlungsfrieden. Die Beziehungen zwischen den fremden Herrschern und dem Kloster waren so intensiv, dass die Mongolen die buddhistische Religion annahmen. Im 14. Jahrhundert entstand unter dem Reformator Tsongkhapa, der letzte bedeutende Orden, die Schule der Gelugpa, die Tugendhaften oder auch Gelbmützen genannt. Auf sein Betreiben hin entstanden in der Nähe von Lhasa die drei riesigen Klosterstädte Ganden, Sera und Drepung. Aus der gelben Schule gingen seit 1391 die Dalai Lamas hervor, jene geistlichen Oberhäupter und zugleich weltlichen Herrscher, die sich im Machtgefüge zwischen Adel und Klöstern behaupten mussten. Im 18. Jahrhundert fielen die Tsungan in das Land ein. Man wandte sich an das chinesische Reich um Hilfe. Der damalige Mandschu-Kaiser half, aber er ließ es sich teuer bezahlen. Bis zum Zerfall seiner Dynastie 1911 gab es in Lhasa einen ständigen Repräsentanten, Amban genannt, der chinesischen Kaiser. Unter dem 13. Dalai Lama wurde Tibet 1913 erneut unabhängig. 1950 marschierte die Armee der ein Jahr vorher gegründeten Volksrepublik China in Tibet ein. In der Folge musste der heute amtierende, weltweit bekannte 14. Dalai Lama 1959 mit Tausenden von Tibetern nach Indien fliehen. Er lebt heute in Dharamsala am Rand des indischen Himalaya. Er gilt unter den Gläubigen, ebenso wie seine Vorgänger, als eine Inkarnation des Avalokiteshvara oder Chenrezig, wie die Tibeter ihren Schutzpatron nennen, den Bodhisattva des unendlichen Mitgefühls. Über ihn, der ja auch uns in Deutschland bekannt ist, gibt es so viel zu berichten, dass es eine eigene Sendung füllen könnte.
Weltfunk.
Tibets Geschichte, Tibets Kultur und das Leben der Tibeter sind nicht vom tibetischen Buddhismus zu trennen. Tibetische Flüchtlinge, die durch die Initiative eines Schweizer Industriellen in der Region um Frauenfeld eine neue Heimat und Arbeit gefunden hatten, hörten erst auf, unglücklich zu sein, als in ihrer Nähe eine Stätte geschaffen war, wo sie ihre Spiritualität leben konnten. Die Rede ist vom Kloster Rikon, einem Zentrum buddhistischer Religion und tibetischer Kultur in Europa. Diese Spiritualität ist über Generationen erlebt und somit Teil der Tradition und des Selbstverständnisses der Tibeter. Hatte eine Familie mehrere Söhne, so wurde oft mindestens einer Mönch. Und bei den Töchtern war es ebenso nicht unüblich, dass eine davon Nonne wurde. Ihr müsst arbeiten und ich darf beten, ist als Aussage eines jungen Mönchs überliefert. Es kommt einer Katastrophe für die spirituelle Existenz der Tibeter gleich, dass nach der chinesischen Besetzung mehr als 90% der religiösen Stätten zerstört wurden, dass Nonnen und Mönche aus den Klöstern gejagt wurden, dass viele, die im Zölibat lebten, von den chinesischen Militärbehörden gezwungen wurden, Ehen einzugehen.
Heute wird der tibetische Buddhismus von der chinesischen Besatzungsmacht mehr oder weniger geduldet. Über das Verschwinden des 6-jährigen Panchen Lama im Jahre 1995 und die Einsetzung eines der kommunistischen Partei genehmen Ersatzmannes hatten wir im April und in einer Weltfunksendung berichtet, ebenso über den Versuch, auf die Wiedergeburt des Dalai Lama Einfluss zu nehmen. Um kurz nochmal auf den Panchen Lama zurückzukommen, wer diese Sendung eben nicht gehört hat, der Panchen Lama ist traditionell der zweithöchste religiöse Führer in Tibet und immer derjenige, der dann auch den Dalai Lama bestimmt, also beziehungsweise die Wiedergeburt bestätigt. Das ist immer in gegenseitiger Abhängigkeit. Die Tibeter sollen also nicht nur in ihrem Tun und Lassen, sondern auch in ihrem Denken und Fühlen manipuliert werden. Vielleicht so lange, bis ihre Kultur und Identität verloren ist.
Gerade wieder zeigt die Kommunistische Partei Chinas ihr hässliches Gesicht. Sie vergreift sich an der buddhistischen Klosterstadt Larungar, die der chinesischen Provinz Sichuan einverleibt wurde. Dort leben mindestens 10.000 Menschen, Nonnen, Mönche und interessierte Laien, auch chinesische. Mehr als 600 Gebäude sind bereits den Bulldozern zum Opfer gefallen. Die Menschen wurden vertrieben. Ziel ist es, bis Ende Oktober 2016 die Zahl der Bewohner zu halbieren. Die Aktion ist ein direkter Angriff auf die Religionsfreiheit. Dass sie damit nicht nur gegen internationales Recht verstoßen, sondern auch gegen Artikel 36 ihrer eigenen Verfassung, interessiert die chinesischen Machthaber offenbar nicht. Dazu läuft derzeit auf der Webseite der Tibet-Initiative Deutschland eine Online-Petition, die ihr mit eurer Unterschrift unterstützen könnt. Die Adresse ist www.tibet-initiative.de. Ich wiederhole es nochmal: tibet-initiative.de.
Free FM. Forscht man danach, warum die chinesische Armee 1950 in Tibet einmarschiert ist, so lautet die offizielle Erklärung, dass man Tibet befreien musste. Aus der Finsternis des mittelalterlichen Feudalsystems, aus der Unwissenheit und aus dem Einfluss nationaler und internationaler Imperialisten. Selbst bei Exilchinesen, die schon lange hier leben, hat sich die Meinung breit gemacht, Tibet war doch so ein rückständiges Land. Wenn diese Befreiung als Akt freundschaftlicher Hilfe geplant gewesen wäre, bei aller Fragwürdigkeit eines solchen Verfahrens, dann hätte die Geschichte anders laufen müssen. Im Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung und ohne Tibet in das eigene Staatsgebiet zu vereinnahmen. Die Gründe für die Besetzung Tibets müssen also anderswo liegen. Und da werden wir auch schnell fündig. Xizang lautet der chinesische Name für Tibet. Das bedeutet westliches Schatzhaus oder auch Schatzhaus im Westen. Außer dem satten Zugewinn von rund 30% seiner Fläche hat China ein erstklassiges Reservoir an Rohstoffen gewonnen und, da es sich im tibetischen Hochland um äußerst dünn, wenn nicht unbesiedelte Gebiete handelt, eine riesige, nahezu unbeobachtete Fläche, die für Kernwaffentests und die Lagerung gefährlicher Stoffe genutzt wird. Alles Dinge, wo die Anwesenheit von Nomaden nur stören würde. Werfen wir einen Blick auf Tibets Rohstoffe. Nach neuen Erkenntnissen lagern auf dem Dach der Welt mehr als 120 verschiedene Bodenschätze, von Bauxit für die Aluminiumproduktion über Eisen, Gold, Kohle, Öl und Uran bis Zinn. Nach chinesischen Angaben findet sich in den Bergen um Lhasa mehr als die Hälfte der Weltreserve an Uran. An anderen Orten Tibets wird Uran schon seit Jahren abgebaut. Ebenfalls die Hälfte der Weltreserven umfassen die tibetischen Vorkommen von Lithium. Das wird unter anderem für moderne Batterien gebraucht, aber auch für Zünder von Atombomben. Lithium findet man übrigens auch in anderen Ländern, aber China liefert so billig, dass die anderen Produzenten nicht mithalten können. Warum? Weil in China keine Kosten für die Befolgung von Umweltauflagen anfallen.
Weltfunk.
Amdros Ölfelder liefern jedes Jahr mehr als 1 Million Tonnen Rohöl. Eine Vielzahl neu gebauter Straßen und neuer oder geplanter Eisenbahnen ermöglichen eine stetig steigende Ausbeutung der Bodenschätze. Bei der Aufteilung Tibets 1965 wurden die Waldregionen Kams und Amdos zur zweitgrößten Holzquelle der Volksrepublik China. Es begann eine systematische Abholzung riesigen Ausmaßes, die innerhalb von 20 Jahren den Waldbestand Tibets auf die Hälfte reduzierte. Erst in den letzten Jahren, nachdem am Yangtze-Kiang schwere Hochwasserkatastrophen aufgetreten waren, hat die chinesische Zentralregierung den Holzeinschlag in den Einzugsbereichen der großen Flüsse verboten. Und noch etwas liefert Tibet, woran wir im ersten Moment gar nicht denken, was aber vielleicht das Allerwichtigste ist. Tibet hat Wasser. Viel Wasser aus noch sauberen Gebirgsflüssen. Da ist zum einen der Energiehunger der boomenden chinesischen Wirtschaft zu stillen. In Zukunft soll ein Drittel allen Stroms, der in China aus Wasserkraft erzeugt wird, von Tibet stammen und über Hochspannungsleitungen in Chinas Osten gelangen. Zum anderen gilt die Begehrlichkeit Chinas dem Trinkwasser. Tibets Wasser anzapfen, um China zu retten, lautet ein in Buchform veröffentlichter Plan chinesischer Generäle. Mit Hilfe von bis zu 400 Meter hohen Dämmen und einem Netz von Tunneln, Kanälen und Flüssen soll das Wasser aus Tibet in den Nordosten Chinas fließen, der heute unter Wassermangel und Dürre leidet. Himmelskanal ist der schöne Name für dieses eigentlich menschenverachtende Projekt, denn am Unterlauf der Flüsse in Indien, Bangladesch und in den Ländern Südostasiens wird das Wasser den Menschen fehlen. Noch bestreitet die chinesische Regierung derartige Absichten, aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Satellitenaufnahmen zeigen, dass die Standorte der fertigen, geplanten oder im Bau befindlichen Dämme genau den Positionen entsprechen, die für das Projekt Himmelskanal vorgesehen sind. Dass ein Teil der Dämme in Erdbebengebieten oder in Gegenden mit strittigem Grenzverlauf zu Indien liegen, sei nur am Rande erwähnt.
Free FM. Die Tibeter können und wollen die Fremdherrschaft mit all ihren negativen Auswirkungen nicht hinnehmen. Ich möchte auf das Thema Widerstand in der heutigen Sendung nur kurz eingehen, da wir zu diesem Thema am 21. Juli dieses Jahres eine eigene Weltfunksendung hatten. Und sie ist unter www.freefm.de/programm/Weltfunk nachzuhören. Ich wiederhole, sie ist unter www.freefm.de/programm/Weltfunk nachzuhören. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Widerstand des tibetischen Volkes gegen seine chinesischen Besatzer bis heute ungebrochen ist. Der bewaffnete Widerstand begann 1952 und endete 1974, nachdem der Dalai Lama zur Kapitulation aufgerufen hatte. Es gab drei große tibetische Volksaufstände, nämlich 1959, dem Jahr, in dem der Dalai Lama nach Indien fliehen musste, 1987-88 und 2008. Alle drei wurden von den chinesischen Machthabern brutal niedergeschlagen. Tausende Tibeter wurden getötet, verhaftet, gefoltert. Immer wieder gibt es Einzelaktionen von sehr mutigen Tibetern und Tibeterinnen, was regelmäßig mit deren Verhaftung endet. Und es gibt die Bewegung Lhaka, eine sehr pfiffige Idee, deren Durchführung für alle Tibeter möglich und ungefährlich ist. An jedem Mittwoch, dem glückverheißenden Tag, an dem der Dalai Lama geboren wurde, sich weiß zu kleiden, nur Tibetisch zu sprechen, nur bei Tibetern einzukaufen und essen zu gehen, einen Tempel besuchen. Die verzweifeltste Form des Widerstandes sind die Selbstverbrennungen. Seit 2009 haben sich 145 Tibeterinnen und Tibeter selbst angezündet. Die meisten von ihnen starben an den Folgen. Wie groß muss die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sein, um diese Form des Freitods zu wählen?
Weltfunk.
Wer sich über unsere Aktivitäten und die nächsten Veranstaltungen informieren will, findet uns unter www.tibet-initiative.de oder unter www.tibet-ulm.de, aber auch unter Facebook Tibet Ulm. Ich wiederhole: www.tibet-initiative.de oder www.tibet-ulm.de, aber auch über Facebook Tibet Ulm.
Wer Fragen an uns hat oder sich vorstellen könnte, bei uns mitzumachen: wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat im Café Dat, Augsburger Straße 35 in Neu-Ulm.
Das war der Weltfunk. Vielen Dank fürs Zuhören. Für euch am Mikro und verantwortlich für die letzte Stunde waren Sonja Putz, Bernd During und Paolo Percoco.
Free FM.
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
War ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann im Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben die, gerade die Tibeter, immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tankermalerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Und der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig. Das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was denn alles passiert ist. Und es ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun. Wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
Dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge.
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet-Support-Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.
Weltfunk.